Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Gesundheit für alle, der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Ich hoffe, ihr hattet zurückliegend ein gesundes und schönes 2025 und freue mich heute mit einem ganz besonderen Mann in den Podcast zu gehen. Und zwar ist er Musiker, er ist Sänger, Songwriter, Autor. Und versteht es wie kein Zweiter, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu verbinden und in Form von Lebensgeschichten und Bewusstsein, herzöffnenden Texten von der Bühne zu kommunizieren. Ich hatte das große Glück, schon mehrfach ihn sehen zu dürfen in Stuttgart, in Köln und zuletzt im Oktober bei der Body, Mind and Soul 3 hier auf Mallorca. Ich freue mich heute sehr mit ihm über das Thema Berufung, Männergesundheit, Spiritualität und den Mut, wirklich den eigenen Weg gehen zu dürfen, zu sprechen. Die Rede ist von Seum, aka Patrick Kammerer. Herzlich willkommen, Patrick, in meinem Podcast.
Hey, vielen Dank für die Einladung, danke für die schönen Worte und schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich. Als erstes möchte ich ja mal mit dir klären, ich bin ja wirklich auch Musikbegeisterter, habe gerade schon kommuniziert, dass ich ja auch eine Frau habe, die Sängerin ist, habe viel schon in diesem Genre Hip-Hop, Rap, mich auch seit der Pubertät, wo man mit der Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen beginnt, mich überall reingehört. Das hat ja erst mit englischen Texten begonnen. Und dann wurde es im Deutschen dann mit Hip-Hop, mit Fanta 4 und Bushido und Agro Berlin und so weiter kommuniziert. Wie betitelst du dich? Ich habe das gerade bewusst umgangen. Ich habe gesagt, Musiker und Sänger. Siehst du dich eher als Hip-Hopper, so spirituell Hip-Hopper oder als Rapper?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde Songwriter sagen vielleicht.
Ja.
Also ich würde es auch gar nicht so klassifizieren, weil du warst ja schon bei meinen Konzerten. Du weißt ja, bei meinen Konzerten ist jetzt keine Hip-Hop-Show im Sinne von, dass da irgendwie Hip-Hop-Publikum am Start ist. Also ich nutze natürlich Sprechgesang im Sinne von Rap natürlich als Medium. Allerdings sind meine Instrumentals, die wir bauen, also die Kompositionen, sind ja auch eher cinematisch, orchestral gebaut und sind jetzt nicht im klassischen Hip-Hop-Stil. Aber das Medium ist es schon. Man muss das bei der GEMA ursprünglich anmelden, welche Form das ist. Und dann habe ich angegeben Spiritual Hip-Hop.
Genau.
Aber ich verbinde mich oder sehe mich jetzt auch nicht verbunden mit der Hip-Hop-Szene im Allgemeinen. Das war früher vielleicht, also auch wie du, so mit 16, 17, 18, war das schon natürlich mein Ursprung und der Kern. Das, was da draußen jetzt aber so im Deutsch-Rap-Kosmos als deutscher Hip-Hop bekannt ist, also damit fühle ich mich jetzt nicht so verbunden und damit würde ich mich jetzt auch nicht so assoziieren, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und zugleich liebe ich den Ursprung dieser Kultur total. Also der Grundgedanke ist ja wirklich als Community, respect each one, teach one. Mhm. Und dass das egal ist, von wo du kommst, egal was du hast, wichtig ist, was du kannst und dass du quasi einen eigenen Style kreierst. Damit bin ich groß geworden und eben auch eine eigene Stimme, einen eigenen Flow, eigene Inhalte. Und ich habe so den Eindruck, heutzutage ist das in der Musikindustrie, gerade auch im deutschen Hip-Hop, der ja dominant im Musikgeschäft ist, ist es so austauschbar. Also du könntest 20 Künstler nehmen und könntest deren Songs unter dem Protagonisten austauschen. Man würde wahrscheinlich gar nicht so sehr bemerken, dass da jetzt ein Wandel vollzogen wurde oder ein Wechsel. Und ich wuchs einfach anders auf und liebe diesen Ursprung sehr, aber kann mich jetzt mit dem, was da stattfindet, gar nicht so verbinden.
Du verkörperst ja letztendlich durch dein Akronym auch das, wofür du stehst. Hast du Lust, das einmal zu erläutern, das Seum und die einzelnen vier Aspekte deines Seins?
Ja, also S-E-O-M steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Und die Sensitivität beispielsweise wurde mir halt schon als Kind von Lehrern oder von Bezugspersonen im schulischen Sinne halt ganz oft so als ein Symptom, das behandelt werden müsse, offengelegt. Also die Sensitivität war dann die Hochsensibilität, war das Träumerchen, war also jemand, der nicht ganz da ist, der zu viel träumt und vielleicht zu feinfühlig ist. Und dann durfte ich später im Laufe meines Lebens halt auch erfahren, dass das ja tatsächlich eine Gabe und ein großes Geschenk ist, wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass ich das, was ich tue, so gut tun kann, Menschen berühren. Und deswegen war das natürlich von Anfang an ein wichtiges Thema für mich.
Mhm. Und du hast dich ja relativ früh, du hast ja mittlerweile, glaube ich, schon 30 Alben oder so geschrieben, hast du gesagt. Ne? Wahnsinn, ja. Du hast aber, glaube ich, nicht immer nur über Bewusstsein und Positivität gesungen, ne? Sondern da gab es sicherlich auch mal Zeiten, wo du das auch kommuniziert hast, weil was mich früher schon immer gestört hat, es gab entweder den Hau auf den Putz und kommuniziere möglichst viele Swearwords oder mach Halligalli wie Fanta 4 und zieh das, was sie vom über den Teich vermittelt bekommen haben, eigentlich so ins Lächerliche. Und das, und du bündelst das ja, dass du sagst, ich habe wirklich tiefe Messages. Ja, du bist ja eigentlich ein Geschichtenerzähler von der Bühne und sorgst dafür, dass die Leute sich öffnen und gleichzeitig lebendig sind, mittanzen und ja, bis da wirklich, das fand ich jetzt auch nochmal bei deinem letzten Auftritt so spannend, dass ich gesehen habe, du bist eigentlich ein Speaker, der sein Leben kommuniziert und dann gleichzeitig dazu, dass das vertont. Ja, und das finde ich auch bei euch Musikern so toll. Wenn ich ein Speaker bin, dann habe ich eine Message, die ich kommuniziere, aber du kannst das durch Beats, durch Frequenzen, du kannst das so direkt ins Herz kommunizieren, dass das eigentlich ein Riesengeschenk ist. Ne? Und da sehe ich bei dir ja auch noch ein, ne? Dass das immer größer werden darf.
Ja, sehe ich genauso. Das ist ein Riesenprivileg, das tun zu dürfen. Und das war nicht immer so, genau. Also ich habe die ersten 15 Alben oder 15 Jahre auch meiner Karriere auf ganz vielen Ebenen verbracht. Es war auch ziemlich erfolglos, also im monetären Sinne. Was spannend ist, weil man da ist durchaus eine Kausalität zu beobachten. Also ich dachte 15 Jahre lang, ich müsste quasi alle Facetten abdecken, um erfolgreich zu sein. Habe mich ziemlich angestrengt damit auch. Ich meine, ich erlernte damit auch das Handwerk, wenn man so will, was ja auch gut war. Also an sich gab das alles total Sinn. Aber es war nicht so, dass ich damit wirklich erfolgreich war, weil ich dachte eben immer, ich müsse jetzt, um es mal ganz konkret zu sagen, einen gesellschaftskritischen Song machen, einen eher politischen Song, ein Liebeslied, einen Battle-Track, wo ich zeige, wie gut ich bin, wie schnell ich rappen kann, wie viele Reime ich habe. So, also alle Facetten einmal abdecken und dann sieht man quasi, ich bin der komplette MC. Also MC steht für
Ja,
Master
klar.
of Ceremony, also der wirklich vollendete Rapper, so. Und ja, wie gesagt, das führte vor allem dazu, dass das halt mega anstrengend ist, weil das ja dann nicht immer aus dem Herzen kommt. Das kommt ja dann eher aus einem Anspruch an mich, den ich versuche zu erfüllen. Und das war dann eben auch für mich auf der Bühne nicht immer ganz so schön, weil ich verstellte meine Stimme beispielsweise oder ich versuchte einfach härter zu sein, als ich bin und so. Und dann irgendwann, ich hatte immer diese paar spirituell oder persönlichkeitsentwicklungstechnischen Songs auf den Alben, weil meine Eltern kommen ja aus der Ecke so, also meine Mama ist Meditationslehrerin, mein Papa war Personal Coach, Heilpraktiker, Homöopath. Und dann merkte ich immer, diese Songs, die machen mir am meisten Freude. Sowohl beim Schreiben, also beim Produzieren, als auch auf der Bühne. Und da gab es dann auch immer ganz viele Menschen oder vereinzelte Menschen, aber im Verhältnis des Publikums doch mehrere, die zu mir kamen und sagten, boah, das hat mich gerade wirklich tief berührt. Und irgendwann habe ich dann in meinem Leben so viele Chancen im beruflichen Sinne quasi von mir weggeschoben und nicht ergriffen, beispielsweise einen eigenen Laden zu haben als Kaufmann oder als ich Logopäde war, eine eigene Praxis zu bekommen. Also all das habe ich dann abgelehnt, weil ich wollte Musik machen. Und dann merkte ich irgendwann so mit 30, okay, jetzt hast du alles für die Musik abgelehnt, was an realen Chancen in der wirklichen Berufswelt so kam. Jetzt wird es doch Sinn machen, auch nur noch die Musik zu machen, die du wirklich liebst, weil sonst würde das alles ja gar keinen Sinn geben. Und dann habe ich ein Album geschrieben, das nur davon handelt, was ich wirklich liebe, was mich eh schon immer begleitet, was mich am tiefsten berührt, bewegt, was mir das Wichtigste ist. Und das Album hieß dann Spirit. Und mit dem Album habe ich interessanterweise dann den großen Plattenvertrag bekommen und habe vorher mit all meinen 15 Alben alle Plattenfirmen angeschrieben, die es gibt. Universal und Sony und Warner und alle. Und habe nie Zusagen bekommen. Und mit diesem Album habe ich aufgehört, Plattenfirmen anzuschreiben und bekam dann einen Plattenvertrag, weil die mich gefunden haben. Und das fand ich schon eine durchaus beachtenswerte Zuführung.
Ja, toll. Also wie sich manches dann doch fügt, ne? Es ist, auf dem Album ist, glaube ich, auch der Song Berufung, ne? Ist das richtig?
Genau, ja,
Ja,
genau.
und das ist etwas, was mich als erstes mitgecatcht hat. Du warst, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich kann mich sehr gut erinnern, beim Heal-Kongress 2020 im April, und hast da auf einem Event kommuniziert oder gesungen, das musikalisch unterstützt, wo ich das erste Mal die Wahrnehmung hatte, dass du so in eine neue Ära eingetaucht bist. Das heißt, du wurdest sichtbarer, glaube ich, seitdem. Ist das richtig? Passt das zeitlich?
Ja, ja, das gut, vorher schon ein bisschen, aber in diesem Zeitraum, in diesen 2, 3 Jahren auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Genau. Und da war es natürlich die Berufung. Und das ist ja auch das, was ich kommuniziere, auch als Coach, ist es wichtig, dass man nicht nur etwas tut, um nur damit Geld zu verdienen, also Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern dass es wirklich die Berufung ist, ja. Und deshalb habe ich ja auch mein Arztsein in der Krankheitsverwaltung Deutschland abgelegt, wohne jetzt auf Mallorca, beschäftige mich seit 2016 wirklich mit der Gesundheitsförderung und Prävention und werde nicht müde, und das ist ja auch der Inhalt des Podcasts, zu einem Gesundheitsbewusstsein und auch einer Eigenverantwortung beizutragen, ja, weil nur dann kann Gesundheit entstehen. Und Gesundheit entsteht ja nicht dadurch, dass ich als Arzt Rezepte verschreibe. Ja, aber ich möchte noch einmal etwas tiefer eintauchen, weil du kommst ja, und da sehe ich unsere Gemeinsamkeiten, du bist etwas südlicher in der Republik geboren, nämlich im Allgäu, warst auch, wie ich immer, schon naturverbunden, aber hast auf deiner persönlichen Suche auch anfangs erst den Weg über die Sucht gewählt, ne? Also das kann ich mir ja auch, Münster ist in der Nähe von der holländischen Grenze, da kann man das ja auch ganz gut nachvollziehen quasi. Und du hast selber geschrieben, ich war weit weg von meinem inneren Zuhause entfernt und habe die Heimreise aus der Dunkelheit angetreten quasi, ne? Und dadurch kannst du auch letztendlich die Leute so gut in ihrer Dunkelheit abholen. Ja.
Ja. Und ich dachte ganz oft, dass das eine tragische Fehlentscheidung meines Lebens war, die ja unbewusst gewählt wurde, quasi anzufangen zu rauchen, zu kiffen und dann auch andere Drogen zu nehmen. Und dann dachte ich mir oft in meinem, also retrospektiv in der Betrachtung meines Lebenslaufes, so das war echt eine Fehlentscheidung, da bin ich falsch abgebogen. Um dann letztendlich verstehen zu dürfen, das war halt so wichtig, um, wie du sagst, Menschen verstehen zu können und zu wissen, wie sich die Dunkelheit anfühlt, wie sich das anfühlt, wenn man sich in Süchten verstrickt hat, wenn man broke ist, wenn man kein Geld mehr hat, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Mhm. Und ich glaube, aus der Erfahrung heraus Kraft zu sammeln und den Weg zu finden, ist auf jeden Fall ein wertvoller Schatz. Ich wünsche nicht jedem, den Weg gehen zu müssen. Mhm. Aber letztendlich war gut, dass ich den gegangen bin. Darf ich dich mal kurz noch was fragen, weil du sagtest, du bist präventiv jetzt mit deinem Wissen als Arzt unterwegs. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Dinge, die Menschen übersehen, wenn es um ihre Gesundheit geht im Präventivsinne?
Was Sie übersehen, also grundsätzlich haben wir 3 Säulen. Das ist scheinbar die Genetik, auf die viele lange dachten, dass sie keinen Einfluss haben. Dann ist es letztendlich die Ernährung. Was fügen wir unserem Körper zu, damit der Stoffwechsel gut funktioniert? Und ein Großteil bestehen wir aus Wasser. Also welche Flüssigkeiten nehmen wir zu uns zu? Da sind Alkoholiker sicherlich nicht so förderlich wie ein gut gefiltertes Wasser aus den Bergen. Und das Dritte ist letztendlich die Bewegung. Und die Bewegung beziehe ich auf das Körperliche, die körperliche Fitness, ja, dass du da was tust für dein Gefäß, in dem deine Seele sich quasi hier auf der Erde realisieren darf. Aber auch für das Bewusstsein, also was zwischen den Ohren stattfindet, dass man da regelmäßig was für tut. Ja, und da ist es mir halt wichtig, die Leute zu anzuhalten. Und was ich entdeckt habe, und da habe ich ja bewusst heute auch die Musik zu dem Post gewählt, die ich dir oder unserem Podcast-Gespräch unterlegt habe, nämlich ich liebe mich. Ja, das woran liegt es, dass es häufig nicht in dem Bewusstsein der Menschen ist, weil wir, und da ist ja auch mein Thema die Männergesundheit, häufig nicht in der Selbstliebe sind. Ja, weil ich sage immer, es ist doch selbstverständlich, wie dankbar kann man sein, dass das alles so wunderbar funktioniert. Da war eine Ei- und eine Samenzelle, die haben sich verbunden. Auf einmal kommt sowas Komplexes, jedem Individuelles zutage. Ja, und wir haben das Ohr nicht da unten und die dritte Zehe irgendwo anders, sondern das ist perfekt. Wir sind alle Sieger. Ja, weil die Samenzelle hat sich durchgesetzt, die Eizelle zu finden, und wir sind alle individuell und wir sind alle göttliche Geschöpfe. Und das ist, das tief in dem Herzen zu verankern. Ich glaube, ähnlich ist es ja auch dein Anliegen, dass die Leute verstehen, dass es kostbar ist zu leben. Habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber das zum Thema Gesundheitsprävention. Ja, und ich sage mal, wenn wir das richtig leben, dann können wir gesund alt werden. Und deshalb, ich bin ja auch bei der Firma Quantum, dann wir kommunizieren Langlebigkeit, nicht nur über Supplements, sondern auch über unser Longevity Center mit Frequenzen. Aber es fängt alles sage ich mal, etwas despektierlich zwischen den Ohren an. Mhm. Wenn man nicht eine gute Hirn-Herz-Achse stattfindet oder bei Männern häufig eher Herz-Hirn-Achse, ja, weil wir sind ja viel im Kopf und erschaffen viel aus dem Kopf und machen und malochen, aber sind zu wenig im Herzen. Ja? Wenn das gut harmonisiert, dann sind wir, glaube ich, auf dem Weg unserer Berufung, genau, ja, und können da wirklich authentisch sein. Und wer das authentisch lebt, wofür er hier ist, der wird zwangsläufig auch Geld verdienen. Ja? Und da hast du deine Reise angetreten und erst etwas nachgeahmt möglicherweise, was nicht deckungsgleich war mit Patrick Kammerer. Und jetzt bist du absolut synchron so wie und kommunizierst das nach außen. Und das macht dir die Arbeit ja auch so leicht.
Ja.
Ich, dass du einfach sagst, ich bin hier. Ich bin einfach nur
das. Mhm. Und das führt auch genau zu dem, wo wir vorhin kurz unterbrochen haben, dass nach diesen 15 Alben, wo ich mich ganz gezeigt habe, wie ich bin, ging ich erstmal davon aus, dass das jetzt nicht förderlich für die Karriere ist, sondern dass das vor allem für mich gut ist, weil mir das Freude macht. Ja. Und erst als ich all die Masken fallen ließ und mich zeigte, wie ich bin, öffnete sich quasi das Tor zum wahren Erfolg, der dann eben folgte. Und das versuche ich Menschen oft zu vermitteln, wenn sie mich fragen, was muss ich denn machen, um erfolgreich zu sein? Einfach vor allem mal ganz du selbst sein. Und das klingt immer so einfach wie so ein Spruch auf dem Yogi-Teebeutel, aber dieses sei du selbst auf allen Ebenen ist so wichtig.
Auf dem Yogi-Teebeutel, das ist yeah. Ja, finde ich spannend. Du stehst ja für Bewusstsein, Selbstermächtigung und innere Entwicklung. Hast du Lust dazu, was zu sagen?
Ja, dass wir tatsächlich immer gucken, was tut mir wirklich gut? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Und was kann ich dafür tun, um das, was mich stärkt, zu fördern und das, was mich schwächt, loszulassen? Ein Beispiel, tägliche Meditationspraxis. Mhm. Und ich werde oft gefragt, was kann ich machen, um glücklicher zu sein oder wie finde ich meine Berufung oder wie whatever. Und ich wirklich damit beginnt es. Also mit dieser täglichen Entscheidung, in sich selbst den Kraftort zu finden, das Kraftreservoir in sich selbst zu aktivieren, einzutauchen in tiefere Verbindung. Ich meditiere nach transzendentaler Meditation. Mhm. Jeder findet so seine Praxis. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Schlüssel. Morgens, wenn ich erwache, ganz bewusst in die Dankbarkeit zu gehen. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, wenn wir von Selbstermächtigung sprechen. Es klingt jetzt sehr simpel und es sind aber wirklich die entscheidenden Mechanismen, die kleinen Stellschrauben, die so viel verändern. Wenn ich die ersten 15 Minuten im Bett liegend, noch vielleicht mit geschlossenen Augen, in Dankbarkeit all das segne und wahrnehme und wertschätze, was in meinem Leben stattfindet, an diesem Körper, in diesem Haus, in dieser Familie, in meinem Umfeld, in diesem Land, whatever, dann richte ich automatisch schon mal ganz viel aus und der Fokus wird deutlich anders sein, als wenn ich morgens direkt in mein Handy gehe, E-Mails check oder schaue, wer was kommentiert oder noch schlimmer, mir irgendwelche 15 Sekunden Videos angucke und das Leben von anderen Menschen betrachte oder das scheinbare Leben von anderen Menschen. Mhm. Und für mich ist das sehr, sehr wichtig und daraus resultieren dann eben zu erkennen, was ist der Weg meines Herzens. Und auch das klingt jetzt so einfach, aber da zu gucken, was lässt mich leuchten? Es ist letztendlich eine einfache Entscheidung. In welcher Tätigkeit fühle ich mich so richtig wach und lebendig? Mhm. Und wenn ich meinem 5-jährigen Sohn zuschaue, ist das ganz einfach. Also der folgt einfach dem, was ihm Freude macht. Ja. Und zwar bedingungslos. Und das ist gar nicht oft anders als das, also es ist sehr, sehr häufig anders als das, was ich erwarte. Mhm. Der liegt manchmal auf dem Boden, so in so einer ganz krummen Haltung und spielt so mit seinen Autos und ich denke mir, das ist ja mega unbequem und für den ist das super. Der liegt da eine Stunde und ich merke, ja, da kannst du dir echt viel von abgucken, dass erstmal auch egal ist, wie das aussieht und was man erwartet. Als er noch kleiner war, so mit 2, wollte ich mit ihm öfters zum Spielplatz gehen. Und der blieb dann manchmal an irgendwelchen Ecken stehen und da war dann ein alter Autoreifen, der lag da und den fand der super spannend und ich wollte ihn dann immer so mitziehen im Sinne von, wir müssen doch jetzt zum Spielplatz gehen, weil mein Verstand als Erwachsener das meint und ich verstand oft nicht, der Spielplatz, der Platz zum Spielen findet ja hier gerade statt. Also wir sind schon am Ziel, auf dem Weg an diesem Autoreifen. Und das versuche ich oft auf mein Leben zu übertragen. Wach und präsent zu schauen, wo bin ich gerade, was nehme ich wahr, was begeistert mich? Und was dient mir und der Welt? Und wenn man Berufung sucht, das finde ich einfach die Schnittmenge zu betrachten, was lässt mich leuchten und was dient der Welt? Also was begeistert mich und was hilft Menschen? Und so ist letztendlich mein Weg entstanden, weil das erfüllt halt zutiefst, wenn wir geben können, wenn wir was Positives beitragen und unserer eigenen Kraft folgen, dann matcht es halt so gut, dass wir wach sind, dass wir lebendig sind. Und schau, ich schlafe als Papa von einem Baby und einem Fünfjährigen ja auch wenig. Und immer wieder, wenn ich sehr müde bin und ich mache einen Beat an und ich gehe in das Feld meiner Berufung, bin ich automatisch wach. Also wirklich, 5 Stunden Schlaf würden nicht den Effekt erzeugen, wie wenn ich einen Beat höre, der mich berührt und ich in meiner Berufung bin. Dann bin ich angeknipst, dann bin ich wach, dann muss ich nicht mehr essen, dann bin ich einfach voll am Start. Der berühmte Flow-Moment. Und ich glaube, das ist so das, was ich mit Selbstermächtigung umschreiben würde.
Also du hast so viele schöne Sachen gesagt, die haben direkt sind sie in mein Herz reingegangen und da könnte ich an so vielen Punkten ansetzen. Ich habe ja selber auch mal versucht, als Arzt Meditationskurse zu geben für Männer. Ja, und das war wirklich ein schweres Unterfangen, weil ähnlich wie du gesagt hast, wenn man von in dem Herzen sein, in seiner Liebe sein spricht oder von Meditation, das ist für Männer irgendwie sowas da schwierigen Zugang. Ne? Das ist am Anfang, empfinden die das möglicherweise als unmännlich, aber wenn ich die dann erstmal aufwendig in den Kurs reinbekommen hatten und die da Meditation gemacht haben und einfach Basics, ne, das ist jetzt nicht transzendental, sondern einfach Meditation verstehen, auf verschiedene Weise einfach mal in die Ruhe kommen, in sich selber reinhören, eine Körperreise zu machen und so, dann haben die hinterher gesagt, das war das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe. So nah war ich mir noch nie, ne? Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist, ja, und sowas, solche Werte zu vermitteln, dafür bin ich ja auch angetreten, dass wir selbstbewusster werden, dass wir wirklich selbstliebender werden, dass wir Sachen machen, die uns gut tun und nicht im Wettsaufen uns betteln oder im gegenseitig, wer ist der bessere Sportler oder wer boxt besser oder so, sondern da wirklich eintreten. Hast du Lust nochmal, du hast gesagt, du hast jetzt, du praktizierst Meditation für die, die möglicherweise nicht so viel Ahnung haben. Wovon unterscheidet sich deine transzendentale Meditationspraktik von normalem Meditieren?
Erkläre ich gerne gleich. Wichtig wäre mir noch zu sagen, wenn Männer sagen, dass das nicht so männlich ist zu meditieren oder wenn sie das als eher weich einordnen würden, die mitunter erfolgreichsten Menschen, wir nehmen mal nur die Männer jetzt, die erfolgreichsten Männer auf diesem Planeten haben fast alle eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie meditieren. Ja. Und mit erfolgreich meine ich eben nicht nur die Superreichen, sondern die ganzheitlich Erfolgreichen im Sinne von glücklich, erfüllt, gesund Lebenden und Wohlhabenden. Ja. So. Und wenn du da mal guckst in die Biografien, die meditieren oder die haben sehr viel Meditationspraxis in ihrem Leben erfahren. Wenn du dir die stärksten Shaolin-Mönche und in irgendwelchen Klöstern die heftigsten Jungs anschaust, die meditieren. Also es ist ja wirklich eine Fähigkeit der geistigen Ausrichtung, die super männlich ist, wenn du so willst, weil sie halt einfach sehr, sehr viel Kraft in sich trägt. Und deswegen kann ich die von Herzen empfehlen, ja. Meine Mama ist Meditationslehrerin und die hat mir halt einfach ganz früh beigebracht, so durch so Traumreisen. Es gab die Rainbow Meditation Kits auf Kassette, also wirklich auf Kassette. Kassette mit 1990 oder so habe ich die dann gehört. So, das war quasi mein Einstieg. So. Und dann begann es immer mehr mit so, ich nenne es jetzt mal so Fantasiereisen oder da gibt's ja ganz viele. So, also es näherte sich langsam an, einfach Momente der Ruhe zu finden und sich dann zu gewöhnen, dass das was Normales sein darf, einfach Zeit mit sich in dem inneren Begegnen zu verbringen. Ja. Und vor einigen Jahren kam dann die transzendentale Meditation durch einen Musiker, den ich sehr, sehr schätze, der auch total erfolgreich ist. Der hat bei Wetten, dass in der Band von Robbie Williams auch gespielt als Gitarrist. Und der hat ich habe den getroffen, und der sagte, das Allerkrasseste, was mein Leben verändert hat, waren 2 Punkte übrigens. Das erste war die Wasserfilteranlage, die ich seitdem auch habe, von einem ganz tollen Schweizer. Und die zweite Sache war transzendentale Meditation. Und er sagte, das hat alles für mich verändert. Und dann hat er mir den Kontakt zu der Meditationslehrerin gegeben. Das ist eine Ausbildung, die man macht, die geht 4 Tage. Und dann bin ich dorthin gefahren, nach Marburg oder in die Nähe von Marburg, zu Uta Altmüller. So. Und Uta Altmüller hat mich dann ausgebildet in transzendentaler Meditation. Das funktioniert so, dass man ein eigenes Mantra bekommt. Dieses Mantra auf Sanskrit, das ist quasi ein eigener Generalschlüssel, also nur ich habe dieses Mantra, das darf ich auch nicht verraten, das ist auch nichts, was ich aufschreibe, das ist quasi wie mein eigener Schatz. Das hat meine Frau zuerst wahnsinnig gemacht, dass sie nicht erfahren durfte, was das ist für ein Mantra. Und mit dem meditierst du. Und das ist quasi, es führt dich einfach in einen transzendentalen Zustand, wie ein Generalschlüssel, der eine Ebene öffnet, die dir sonst vielleicht eher verborgen bleibt. Und das Schöne ist, durch dieses Mantra kannst du halt sehr, sehr schnell in diesem Bewusstseinszustand, weil immer wenn deine Gedanken abschweifen, gehst du wieder in die Rezitierung dieses Mantras. So. Und du rezitierst das Mantra wirklich, bis der Geist transzendiert. Und ich kann dir gar nicht erklären, wie das funktioniert. Ich kann nur davon berichten, es ist unfassbar. Du bist innerhalb von wenigen Minuten einfach ganz woanders. Und nimmst 5, 6, 7, 8 Minuten gar nicht mehr wahr, was gerade passiert ist und tauchst auf und bist auf einmal komplett erfrischt und vitalisiert. Die transzendentale Meditation, für alle, die es jetzt ein bisschen wissenschaftlich möchten, ist die einzige Meditationspraxis weltweit, die ganz oft wissenschaftlich untersucht wurde. Also es gibt über 250 Forschungsarbeiten, also Studien, die wirklich pre-reviewed sind, so in ganz vielen Universitäten, die Wirkkraft dieser Meditationspraxis untersucht und bestätigt haben. Wo wirklich Menschen, die transzendentale Meditation praktizieren, deren Hirnströme würden untersucht, die wurden angeschlossen an ganz viele Gerätschaften und die Bewusstseinszustände in transzendentalem Bewusstseinszustand sind tiefer, also man ist in einem tieferen Entspannungszustand als in Tiefschlafphasen. So. Und das kann man ja messen. So. Und das Spannende ist eben, dass einfach auch Stress sofort reguliert, aufgelöst und eben aufgehoben wird. Und das Schöne ist, als junger Papa habe ich ja durchaus stressige Momente in meinem Leben. Und wenn ich, man sagt zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends sollte man meditieren danach. Als ich mein Tonstudio noch nicht in meinem Haus hatte, konnte ich das immer zweimal machen. Jetzt mit dem Baby ist es oft nur einmal am Tag wirklich gut möglich für mich. Aber es ist für mich immer ein Kurzurlaub. Also ich kann mich vielleicht gestresst oder irgendwie herausgefordert fühlen. Ich gehe in eine 20-minütige Meditation und das geht, ich kann mich aufs Klo setzen, ich kann mich in mein Auto setzen, ich habe so eine V-Klasse, ich kann mich da hinten reinsetzen, die ist verdunkelt, dann meditiere ich 20 Minuten und ich komme wirklich wie aus 5, 6, 7 Stunden Schlaf zurück, bin komplett refreshed und entspannt und gelassen. Und ich mache das halt überall. Also wenn ich auf Tour bin, dann halte ich mal an und bin am Rastplatz, einfach meditiere in meinem Auto. Ich von einem Konzert im Backstage, manchmal nehme ich irgendeine Besenkammer und hänge ein Schild draußen hin, bitte nicht eintreten. Das Schöne ist eben an dieser Praxis, sie geht überall. Du brauchst nichts dafür und du bist unabhängig von allem anderen. Also es ist wirklich schön, weil du brauchst einfach nur Stille und einen Raum. Also auch wenn du zu Gast bist irgendwo und du merkst, es ist gerade Zeit, bei mir zu sein, fragst du einfach, hey, gibt es hier einen Raum, wo ich kurz 20 Minuten sein darf? Und fertig. Und sowas liebe ich, weil du einfach nichts dafür brauchst, außer dich und dein Geist und die Stille.
Ja, das hast du schön beschrieben. Du hast das schon mal in dem Insta-Live mit René von der Body, Mind and Soul, hast du das auch schon mal gesagt, dass das wie immer ein Kurzurlaub im Alltag ist. Ne? Mhm. Und so nehme ich das letztendlich auch wahr. Meine Frau ärgert ein bisschen, wo wir gerade bei Frauen sind und ärgern. Bei dir war es das Mantra, bei mir war es, dass sie gesagt hat, ja, aber du musst dich doch dafür hinsetzen und du musst dieses und jenes. Und vieles sind ja auch irgendwelche Tools. Ja, manche machen sich Räucherstäbchen an oder gucken in die Kerze oder machen dieses. Aber ich denke einfach, es ist ein bewusstes Kontaktaufnehmen mit dem, was in mir ist. Ja, und wenn du das lange praktiziert hast, finde ich, dann kann man das auch im Alltag einfach so machen, dass man einfach mal kurz innehält, irgendwo stehen bleibt, mal kurz in sich reinfühlt. Es hat möglicherweise nicht den Tiefgang, wie wenn du sagst, ich setze mich bewusst morgens und abends mal eine Viertelstunde hin oder eine halbe Stunde und versenke mich dann und schaue, was dann aus mir rauskommt. Aber nur, ja, so hat jeder halt seine verschiedenen Herangehensweisen. Oder nach Jody Spencer gibt es ja auch die Gehmeditation oder so. Mhm. Also gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich möchte da die Leute auch für begeistern, weil es wirklich ein Kontakt, es ist ja eigentlich nur ein Kontakt herstellen zu dem, zu seiner wahren Essenz.
Genau, genau. Und ein wirkliches Wahrnehmen, welche Kräfte in einem ruhen, wenn wir mal fern vom Verstand tiefer blicken. Und ich finde es toll, dass du es erwähnst, dass wir diese ganzen auferlegten Rituale, finde ich, total übertrieben. Also wir müssen nicht Kerzen gerade im Lotussitz sitzen. Wir sehen dann immer irgendwelche Videos von den perfekten Yogis, meistens Frauen, die so Kerzen gerade da sitzen. Kann ich nicht, ganz ehrlich. So. Okay. Und ich meditiere auch nicht im Schneidersitz irgendwie da auf einem Kissen, sondern ich habe einen ganz tollen, bequemen Sessel gekauft und ich bin da angelehnt und ich bin da ganz bequem. Ein Freund von mir hat mal so schön gesagt, setz dich ruhig auf einen Stuhl, die Beine werden eh nicht erleuchtet. Also man muss nicht immer jede Regel versuchen beachten zu müssen. Jetzt kann natürlich irgendein Supermeister sagen, ja, aber die Chakren müssen fließen, weil die Wirbelsäule muss kerzengerade sein. Ja, aber wenn es dir anders leichter fällt, dann fang doch erstmal anders an und genieß die Stille mit einer angelehnten, bequemen Position. Auch da passiert sehr, sehr viel.
Ich denke, wenn wir überlegen, dass wir nicht nur Materie sind, sondern auch Energiewesen oder dass das eh durch uns durchgeht und wir connected sind, dann ist es auch egal, ob ich jetzt kerzengerade bin oder möglicherweise die Haltung deines Sohnes auf dem Boden spielend einnehme, weil das ist einfach, darauf kommt es meines Erachtens auch nicht an. Aber schön, du hast schon einige Punkte angeschnitten. Mein Thema ist ja, wie gesagt, die Männergesundheit, worüber ich auch mein Buch geschrieben habe. Welche Aspekte hast du sonst noch in deinen Tag implementiert? Du hast schon gesagt, du stehst auf mit einer Dankbarkeit. Ja, manche machen das ja auch vorm Schlafen gehen. Dann stimmst du mir, glaube ich, zu oder habe ich auch schon vernommen, dass du dich sehr bewusst ernährst. Du hast eine Wasseranlage, du bist gut gebaut, machst auch, glaube ich, Kampfsport und deine Krafttrainings, weil ich sage immer, wer körperlich in seiner Kraft ist, der kann, also das muss auch genauso wie die geistige Kraft, das darf miteinander harmonieren. Hast du sonst noch Tipps für die Männer, was zu ihrer Gesundheit beitragen kann?
Ja, also ich starte, die Dankbarkeit findet ja im Bett statt und auf dem Weg zum Bad, Toilette, also ich segne wirklich meinen Wasserhahn in Dankbarkeit. Segnen klingt dann für manche so christlich und so, aber ich gehe einfach in die Dankbarkeit bei jeder Berührung in den ersten 5 Minuten. Ich berühre meine Spülung, mein Wasserhahn, meine Zahnbürste und da fließt einfach viel Dankbarkeit in das, was mein Leben hier bereichert, was ich leben darf. So. Dann gehe ich in die Küche und dann, du kennst ja unseren lieben Freund, ich glaube, er war auch schon bei dir, Dr. Rüdiger Dahlke. Mhm. Und der hat mich vor vielen Jahren schon draufgebracht zu seinem tollen Produkt Take Me. Mhm. Und ich habe da keinen Affiliate-Link. Das, mhm. Ich sage immer, so schön, das Universum ist mein Affiliate-Link. Ja. Ich liebe das. Und zwar im Stichwort Tryptophan. Mhm. Also Rüdiger Dahlke hat einfach ein Produkt entwickelt, in dem sehr, sehr viel Tryptophan steckt. Für alle, die es nicht wissen, Serotoninspiegel wird dadurch deutlich positiv beeinflusst. Das heißt, wir sind ausgeglichener, wir sind resilienter, wir sind entspannter. Das kannst du als Arzt bestimmt noch schöner erklären. Es hat auch einen positiven Einfluss auf unser Melatonin, also wir können dann auch besser schlafen. Und das ist einfach ein Pulver, wo ich 2 gehäufte Teelöffel mit Wasser vermenge und in der Früh trinke. Und das hat er eben erstellt mit ganz, ganz vielen wunderschönen Inhaltsstoffen und von ihm eben auch begleitet, dass es toll angebaut ist und dass es eben kein Industrieprodukt ist, sondern wirklich ein wirklich tolles Produkt. Und ich liebe das sehr. Und das trinke ich in der Früh und dann erstmal eine Dreiviertelstunde gar nichts mehr, außer gutes Wasser. Und dann beginnt quasi mein normaler Tag. Dann kümmere ich mich eh um meine Kinder. Am Nachmittag mache ich Sport. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt eben in meinem Haus einen schönen Fitnessraum im Keller habe und eine Sauna. Mhm. Und gerade jetzt, wenn es kälter ist, also ich bin 3-4 Mal die Woche, mache ich einfach intensiv Kraftsport und gehe eigentlich jedes Mal danach auch in die Sauna. Mhm. Und das liebe ich sehr. Ich habe auch zum Glück eben einen kleinen Pool im Garten jetzt und da mache ich dann nochmal Eisbaden, also nach jedem Saunagang. Und mein kleiner Sohn mit 5 Jahren ist da übrigens immer dabei, also beim Eisbaden ist er nicht dabei, aber der ist immer beim Sport dabei und er hat so kleine Yoga-Karten, also so Tierkarten und er freut sich einfach, ich habe so ein kleines Laufband, auf dem läuft er dann und dann macht er 180 und dann hüpft er rum und dann macht er Tricks auf dem Laufband und macht da Yoga. Aber das Schöne ist eben, für ihn ist völlig normal, dass man 3-4 Mal die Woche Sport macht. Das ist, also das, da besteht gar kein Zweifel, auch wenn ich meditiere, will er immer mitmachen, das ist mitunter ein bisschen anstrengend für mich dann. Weil seine Meditationspraxis geht jetzt keine 20 Minuten. Aber er sieht halt, dass es normal ist. Und das ist das Coole. Er nimmt einfach wahr, dass das normal ist. Und ja, ich habe einfach so ein paar Supplements. Also klar, ich nehme natürlich, ich habe veganes Proteinpulver, das ich sehr mag. Ich nehme auch noch Kreatin zusätzlich ein bisschen. Und dann, ich habe so Vitamin heißen die kriegt man nur in der Schweiz. Das ist quasi nochmal Supplements mit ganz, ganz vielen Inhaltsstoffen, mit Vitaminen und Zink und vielen anderen kleinen Dingen, die mir einfach sehr, sehr gut tun. Und für meine Darmflora nehme ich immer noch Flohsamenschalen von einer tollen Firma, auch aus der Schweiz. Irgendwie bekomme ich alle Sachen aus der Schweiz, weil ich da eine gute Connection habe. Und das rühre ich auch mit Wasser einfach an und trinke das dann. Und das tut mir einfach auch für meine Darmgesundheit sehr, sehr gut. Und sonst ernähren wir uns halt einfach fast glutenfrei. Also wir versuchen, auf Tour ist manchmal ein bisschen schwieriger. Und meine Frau kocht halt einfach ganz toll für uns, macht tolle Bowls. Und glutenfrei ist für mich einfach sehr gesund. Ich bin da jetzt nicht super streng. Ich bin auch vegan und auch mal nicht. Das ist also, echte Veganer würden da jetzt auch die Nase rümpfen. Mir ist das relativ egal. Mhm. Aber ich nehme ich esse kein Fleisch, kein Fisch. Und schaue halt einfach, dass ich das mit Supplements so ein bisschen ergänze. Und mir tut es sehr, sehr gut. Also ungeachtet von moralischen Aspekten merkte ich halt einfach, wenn ich zum Beispiel frei von Gluten lebe, bin ich sehr viel wacher, sehr viel fresher, vitalisierter. Also ich habe auch kein Mittagstief oder ähnliches. Ich fühle mich da einfach sehr, sehr wohl in meinem Körper. Und das tut mir so in der Gesamtheit alles sehr gut. Und die Bewegung natürlich. Also ich gehe mit meinem Baby jetzt immer raus und bin dann so meine 10.000 Schritte unterwegs oder sonst mache ich E-Mails auf einem Laufband, also auf einem Walking Pad. Und ich diktiere meine E-Mails dann einfach ins Handy rein und versuche mich da zu bewegen. Das ist so das, was ich gesundheitlich jeden Tag oder jede Woche mache.
Das ist ja schon sehr, sehr viel und das strahlst du auch aus, dieses Lebendige und dass du dir Gutes tust. Was mich angesprochen hat, waren zweierlei Aspekte auch noch. Du hast das mit der Bewusstheit, ich habe ja auch diese Gesundheitsbewusstsein oder Bewusstheit, die ich im Vordergrund stelle. Du hast da schon gesagt, guck mal, auf dem Weg zur Toilette hast du schon so viel Bewusstheit gehabt am Morgen. Ja? Also nicht nur, dass du dankbar bist für den Herzschlag, das sage ich auch immer, das Herz, das schlägt permanent für uns, egal was wir machen, weil es eigentlich ein eigenes Wesen in uns drin ist, was völlig komplex, autark funktioniert, ohne dass wir großartig was dazu tun müssen. Und dann gehst du zur Toilette, berührst den Wasserhahn. Wir dürfen gesundes Wasser haben. Wie viele Leute haben Umstände, wo sie Kröge auf dem Kopf tragen müssen, um überhaupt halbwegs Wasser zu bekommen, geschweige denn von der Wasserqualität. Also wenn wir so viele kleine Momente haben und sehen, wie viel uns zur Verfügung steht, ne, dann kann man eigentlich nur dankbar sein und für seine Gesundheit wirklich auch sorgen, um möglichst lang den Himmel hier auf Erden genießen zu dürfen. Ja, also das finde ich immer ganz spannend. Und ich habe dich auch schon vorher sehr bei dir angekommen wahrgenommen und habe aber auch wahrgenommen, dass als dein Sohn auf die Welt gekommen ist, das nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen hat, ja. Also bei mir ist es so, dass ich sage immer, als meine Tochter, die ist jetzt 15 zur Welt gekommen ist, da habe ich das erste Mal wirklich verstanden, wofür ich lebe und auch wofür ich arbeite, weil da etwas ist, wofür ich sorgen darf. Und das macht mich jeden Tag glücklich und deshalb freue ich mich auch für jeden, der die Möglichkeit hat, wenn wir jetzt aus der Psychologie kommen, nicht nur sein Eltern-Ich und Erwachsenen-Ich zu leben, sondern auch nochmal in sein Kind-Ich reinzukommen. Ja, selber nochmal den kleinen Markt zu sehen oder du hast deinen Jungen da gerade beschrieben, wie er sich zusammengekringelt da auf dem Boden, ne, da Sachen macht. Und ich finde, das macht uns nochmal lebendiger oder verconnectet uns mit einem Anteil, den viele Männer, glaube ich, auf der Strecke lassen, weil sie sich irgendwann nur noch über Arbeit definieren und über äußerliche Kräftigkeit, aber den kleinen Anteil, den zarten Anteil übersehen, ne?
Ja, vor allem spielen. Also ich liebe das, mit meinem Sohn zu spielen. Stichwort Lego. Ich habe ihm so beigebracht, also wir kaufen immer Lego-Sets und bauen die zusammen. Und ich habe ihm immer beigebracht, wir verkaufen die dann, wenn möglich, auf eBay gewinnbringend wieder. Weil wir halt Sachen aussuchen, die halt dann irgendwann auslaufen und dann warten wir ein bisschen und dann verkaufen wir die wieder. Und er weiß immer, wir dürfen nur was Neues kaufen, wenn wir das Alte verkauft haben. Also dass er quasi auch so einen gewissen geschäftsmännischen Aspekt mit reinbekommen. Also wir kaufen nicht die ganze Zeit Sachen, sondern eben wir kaufen erst was Neues, wenn wir das Alte verkauft haben und dass er diesen Wechsel immer erst das, was geht und dann kommt was Neues, dass er den versteht so. Mhm. Und ich liebe das, mit ihm einfach zu spielen. Also ich habe als Kind halt auch so gerne so Lego gebaut und solche Sachen. Wir haben so Keplersteine, wir bauen ganz große Tempel und Kirchen und Sachen und allein wieder in diese Welt einzutauchen, tut so gut und ist so schön. Oder auch rauszugehen und nicht spazieren zu gehen, sondern so Expeditionen wirklich zu starten. So, was kann ich denn finden? Pippi Langstrumpf geht immer Sachen suchen. So, das machen wir dann auch immer. Wir gucken, wo finden wir kleine Schätze oder irgendwelche Dinge. Und da tun Kinder mir so, so gut, weil sie mich halt immer erinnern, dass die Welt echt voller Abenteuer ist. Wenn wir uns halt, wir können überall balancieren, wir können hüpfen, überall ist ein kleiner Wettkampf. Liebe ich sehr,
ja. Ja, wir dürfen uns, du hast sie gerade zitiert, Pippi Langstrumpf, wir dürfen uns die Welt machen, wie sie uns gefällt, ne? Und nicht über das im Außen mosern, sondern wir sind ja letztendlich ein Wesen, was, wenn wir dazu beitragen, dass es in unserem Kosmos schöner wird und möglichst viele damit animieren durch unser Wirken, dann wird das Ganze ja auch möglicherweise friedvoller und auch liebevoller, das Miteinander. Das hast du sicherlich, ich habe gerade schon gesagt, du hast über 30 Alben produziert, wovon ich auch nur jedem oder jedem empfehlen kann, sich da was zuzulegen, weil es einfach so viele tolle Impulse immer gibt. Du hast aber sicherlich auch Ähnliches, wie du es auf der Bühne kommunizierst, in deinen doch auch mittlerweile mehreren Büchern verarbeitet. Hast du Lust, da noch was zu sagen? Oder sind das einfach, ich habe mal eins gelesen, das war, glaube ich, dein erstes, was ähnlich wie dein erfolgreiches Album so mit Sanskrit und so braun eingerahmt war. Das war das Erste, was mir in die Hände gekommen ist. Da hast du ja viel so, wie so tagebuchartig, das, was dich, glaube ich, beschäftigt hast, hast du da niedergelegt oder Passagen aus deinem musst dein Lied texten quasi, ne?
Genau, also das erste Album Spirit, also mit erstes meine ich das erste wirklich bewusst gewählte Album Spirit, waren 12 Songs zu 12 universellen Gesetzmäßigkeiten, wenn man so will, also 12 wichtige Aspekte. Mhm. Und dazu habe ich 12 Kapitel gemacht und dann eben mit Hintergrundinformationen zu jedem Song, wie ich dazu kam, was es bei mir bewirkt hat. Und dann eben jeweils noch 12 Praxisübungen, eine zur Einleitung, eine zur Vertiefung zu jedem dieser Themen. Also wie komme ich wieder in Kontakt mit der Berufung, mit der Quelle in mir, mit dem kindlichen Selbst und so weiter. Und die folgenden Bücher handelten dann immer tiefer gehen eben von meinen Erkenntnissen, zum Beispiel Folge den Zeichen von Intuition und von dem Alphabet des Universums, also Inspiration, Intuition. Und so ging es dann immer mehr in so eine Romanrichtung. Und mein letztes Buch ist über Grief und Uns herausgekommen. Und es ist tatsächlich ein Roman mit 7 Fragen. Also es heißt 7 Fragen, eine Reise um die Welt und das Geheimnis des Glücks, wo sich eben die 2 Protagonisten begegnen, ein jüngerer und ein älterer Mensch, beide aber auf der Suche mit 7 Fragen im Herzen, die für sie besonders wichtig sind. Das sind so die 7 Fragen, die mir halt ganz häufig von Menschen auf Seminaren und nach Konzerten gestellt wurden. Sie begeben sich auf eine große Reise um die Welt oder werden geführt durch diese Reise. Und bei 7 verschiedenen Stationen, meist bei indigenen Urvölkern, aber eben auch bei anderen Menschen in den jeweiligen Ländern, bekommen sie die Antworten auf diese Fragen. Und das ist auch total spannend, um das mal ehrlich zu erzählen. Ich habe einen Deutschlehrer gehabt, der mir mein Talent im literarischen Sinne aktiv zu werden absprach. Und das ist so spannend, weil der Mann hat nie ein Buch geschrieben, aber der hat mich natürlich in Erörterungen oder Aufsätzen bewertet. Man hat ja auch in der Schule, also ich hatte zumindest auch beim Abi niemals Literatur im Sinne von, dass ich selbst schriftstellerisch tätig werde. Man hat ja ganz viele Sprachanalysen und ähnliches, aber das hat ja nichts mit der eigenen kreativen Arbeit zu tun. Auf jeden Fall wurde ich dann häufiger negativ bewertet oder nicht sehr positiv bewertet, hat halt so 3er und 4er und so. Mhm. Und dann kam Grefe und Unser, einer der größten Verlage Deutschlands, zu mir. Die hatten so Talentscouts und die kamen einfach und sagten, wir wollen, dass du einen Roman schreibst, der bei uns veröffentlicht wird. Und dann sagte ich, naja, aber ich hab noch nie einen ganzen Roman geschrieben, sondern eben eher so Bücher aus meinem Leben heraus. Und dann sagt, nee, wir sind davon überzeugt, du kannst das. Das Spannende war, dass ich hinter mir dann immer diese mahnende Stimme des Deutschlehrers noch hörte, der sagte, ich weiß nicht, ob du dazu in der Lage bist. Und dann auch zu verstehen, da ist ein Mann, den du mit deinen 15, 16, 17 Jahren, der dich geprägt hat, der wahrscheinlich keine Ahnung hat, der noch nie ein Buch geschrieben hat, also keine Ahnung von dieser Materie. Und da ist ein ganzes Fachgremium von Experten, Lektoren und Leuten, die hauptberuflich Bücher veröffentlichen. Und die sagen, bitte mach bei uns ein Buch. Und du gibst diesem Mann aber die größere Macht in deinem eigenen Geist, wo wir wieder bei der Selbstermächtigung werden. Und ich habe da relativ lang gebraucht, um dem die Macht abzusprechen, immer innerlich, ja, und zu sagen, da werde ich jetzt aber mal ein ganz schönes Buch schreiben und dem innerlich zeigen, dass ich das doch kann. Aber es führte mich dazu, dass wir eben oft noch so geprägt sind von diesen frühkindlichen oder im jugendlichen Alter Bewertungen von außen und das wahrscheinlich ein halbes Leben lang dauert, die abzulegen und zu überwinden. Und das durfte ich damit lernen und davon handeln auch meine Bücher.
Wenn nicht sogar noch länger, ne? Weil du hast ja gesagt, das war im Schulalter, ich meine, ja, du bist noch ein paar Jahre jünger als ich, aber das ist ja trotzdem eine lange Zeit. Und wie das im Zellgedächtnis gespeichert ist, dieser Müll, und auch möglicherweise einen ausbremst, nicht das zu tun, wofür man möglicherweise wirklich bestimmt ist, weil eine innere Stimme immer sagt, nee, der hat aber gesagt, das machst du nicht und das kannst du nicht. Ne? Also das finde ich, da könnten wir, glaube ich, einen halben Tag nur über Prägung sprechen. Aber ich möchte lieber auf die Essenz zurückkommen. Ja, und die Essenz ist das, was du ab dem nächsten Jahr quasi aus all deinem Wirken zusammenträgst und womit du dann ab März auch auf Tour gehen wirst. Hast du Lust, da noch was drüber zu sagen?
Lieben gern, und zwar ist das neue Album, das Essenz-Album, und das war so mein Anspruch, einfach wirklich das Elixier meiner bisherigen Werke herauszufiltern und ein Album zu schreiben, ganz neues Album, das quasi die Essenz von all dem, was ich weiß und gelernt habe, transportiert und dazu eine Tour zu machen, die uns alle an die Essenz erinnert, also quasi an das, was bleibt, wenn alles wegfällt. Also wenn du mal all deine Rollen als Papa, als Arzt, als Handwerker, wer auch immer du bist, fallen lässt und dann schaust, was bleibt da noch? Und dann bleibt ja Heiligkeit. So, da bleibt was Zeitloses, was Unendliches, was so Kostbares. Und dazu wieder Zugang zu finden, heilt uns auf einer tiefen Ebene. Wobei wir ja auch wieder bei der Gesundheit werden. Einer der ersten Songs, die rauskommen werden zu dem Album, trägt den Titel Medizin. Oh. Ja, ich kann dir auch gern
Ist das ja jetzt schon vorprogrammiert, dass ich mir das kaufen werde?
Ja, das ich kann dir ein paar Zeilen gleich davon noch zeigen, ja, wenn du möchtest. Der, also wir haben dazu auch schon Musikvideo produziert, das kommt dann alles erst im Frühjahr raus, aber für mich ist Musik und das, was ich da mache, halt wirklich eine Form der Medizin, wo ich jetzt keinen Heilanspruch habe und so, aber wo ich einfach merke, ich durch die Berichte von ganz vielen Menschen in E-Mails und in Nachrichten und so, die sagen, das begleitet mich, erinnert mich und heilt mich auf einer tiefen Ebene auf meinem Weg und führt mich zu meiner Kraft zurück. Mhm. Und wie schön, weil das ist ja nichts, was man sich zuführt und was dann, wie bei so vielen Menschen in ihrem Bild, so quasi eine Wirkung gibt in meiner Passivität. Also ich schluck eine Pille und dann werde ich gesund. Sondern ich werde ja erinnert, mir wird vielleicht eine Tür gezeigt, einen Weg gezeigt, aber ich muss da ja durchgehen. Ich darf dadurch ja in meiner Erkenntnis selbst in meine Kraft kommen. Und so einer der Hauptaspekte in diesem Song und auch auf dem Album ist so die Idee, dass Heilung von allein geschieht.
Ja.
Und wir meinen ja immer, dass das nicht der Fall wäre, aber Heilung geschieht von allein. Für mich hat Heilung ganz viel mit Harmonie zu tun. Also in dem Moment, in dem die Harmonie wiederhergestellt wird, beginnt die Heilung und kommen wir in unsere Kraft auf psychischer oder auch physischer Ebene. Und das vergessen Leute in der heutigen Welt sehr häufig, dass die Harmonie wirklich entscheidend ist, um Gesundheit zu erfahren. Und davon handelt das Album.
Wow, schön, hört sich toll an. Also ich denke, wir dürfen alle mehr zu Heilung beitragen, ja, womit sich der Bogen ja dann geschlossen hat zu meinem Wirken, mehr zu Frieden, zu Liebe beitragen und je mehr wir es in uns praktizieren und andere entzünden, dafür auch Begeisterung zu entwickeln, dann wird das auch in die Welt hinausstrahlen, ja. Also
ja.
Finde ich toll. Ich bin gespannt und werde mich erfreuen, wenn es dann auf den Markt kommt. Umso mehr freue ich mich aber auch, dass du wieder eine Zusage dem René erteilt hast zur Body, Mind and Soul 4, die im April stattfindet, zwischen dem 17. und 26. April. Und da werde ich dann ja quasi die Essenz von der Bühne erfahren. Und ich habe letztes Mal schon Gänsehaut bekommen und stand die ganze Zeit am Rand und habe da mitgetanzt und feier dich einfach dafür, weil es ja auch so viel ist, was aus dir raussprudelt, was du aber sowohl in Form von so Mikro-Coachings, also kleinen Textpassagen, kleinen Speakings und dann geballt mit so viel Musikalität verbindest und das über so einen langen Zeitraum. Also das muss tief in dir verwurzelt sein, das merkt man, weil sonst, wenn man das geskriptet hätte oder so, dann könnte man das nie so abrufen. Ja? Also da freue ich mich wirklich schon riesig und bin auch sehr erfüllt. Die Medizin, das wolltest du mir irgendwann nach unserem Podcast, glaube ich, und nicht hier dran teilhaben lassen, ne? Weil jetzt keine...
Komm, das machen wir gerne.
Ja.
Wir machen mal eine Strophe, ich hole mal den Text kurz rüber. Ich habe den noch nicht auswendig im Kopf. Wir machen mal eine Strophe und den Refrain einfach ohne Beat jetzt mal so ganz, ganz roh für die Menschen als kleines Geschenk in deinem Podcast.
Genau, zum Start in das neue Jahr.
Genau, das soll ja auch wirklich noch einen schönen Abschluss finden hier.
Genau.
Ich mach mal eine Strophe und den Refrain ganz kurz. Ja,
sehr schön.
Gut. Etwas bahnt sich den Weg, um dich wach zu küssen. Heilung geschieht von allein. So beginnt die Kraft zu fließen. Dies ist Musik, um zu heilen. Ungeahnte Mächte wirken in der Stille für dich und sind mit deinem Anliegen betraut. Es geht nicht darum, ob du willst oder nicht. Es geht darum, an was du schließlich glaubst. Vom Universum orchestriert wie ätherische Stammbäume bilden sich Frequenzen in Zeilen. So entstehen unendliche Klangräume und weben sich ein Feld, um zu heilen. Auch wenn die Nebelwälder undurchdringlich scheinen und du nichts mehr in der Dunkelheit erkennst, wird dich ein Funke durch die Stille leiten und die Wunden heilen von selbst. Etwas bahnt sich den Weg, um dich wach zu küssen. Heilung geschieht von allein. So beginnt die Kraft zu fließen. Dies ist Musik, um zu heilen. Dies sind Worte als Weg, Wunder, die geschehen, wenn der Vorhang sich hebt. Wenn du bereit bist zu sehen, wirst du das Geheimnis verstehen.
Wow, ich könnte den ganzen Tag zuhören. Also super, das geht ja wieder richtig tief. Ich habe ja auch dein Album gefeiert, wo du mit Annika Diekmann einfach zusammen, einfach nur mit Klavierbegleitung was gemacht hast. Und das hört sich ja schon an, als würde das wieder genau in die Richtung gehen. Also,
genau.
Ich wollte eigentlich dich bitten, ein Schlusswort zu dem Podcast zu geben, aber du hast eigentlich das gerade so schön gemacht. Insofern danke ich dir einfach für dein Sein, für dein Wirken. Freue mich, dass wir uns im April wiedersehen. Hoffe, dass da noch ganz viele Überschneidungen sind und freue mich, dass wir beide, jeder auf seine Art und Weise, zur Heilung und Gesundheit der Menschen beitragen. Dir und deinen Liebsten nur das Beste quasi und euch als Zuhörern und Zuschauern danke für euer Dasein. Ich denke, es ist auch wieder viel, viel an Input von Seum vermittelt worden. Seid auch beim nächsten Jahr und im 2026 wieder dabei, wenn es wieder heißt, der Gesundheitsbewusstsein, Gesundheit für alle, der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Patrick, ich danke dir für dein Sein. Alles Danke. Gute und bis bald.
Bis bald. Danke dir.